an alle, die da sind, herzlich willkommen zu Fisch und Döner. Es ist unsere fünfte Runde und wir wollen dieses Mal über lebenslanges Lernen sprechen und haben Sophie mit als Gast. Wir, das sind Henning aka Fisch und Tobi aka Döner aus Hamburg und Berlin. Was wir genau machen, könnt ihr auf LinkedIn gerne euch anschauen. Aber wir möchten gerne den Fokus auf unseren Gast und auf das Thema lenken in der halben Stunde. Deshalb, Sophie, wenn du so freundlich wärst, erzähl doch mal kurz, warum bist du eigentlich heute hier und warum reden wir mit dir über lebenslanges Lernen?
Danke. Ja, also mein Name ist Sophie. Ich kenne Henning und Tobi durch den Deutschen Marketingverband. Das sind wir bei den jungen Pionieren, bei den Marketingpionieren. Und da bin ich schon ein paar Jahre mit dabei. Und ich habe vor 10 Monaten meinen Job gewechselt, weil ich ein ganz tolles Angebot bekommen habe von der Dieter-Schwarz-Stiftung, nämlich eine Programmierschule mit aufzubauen. Und das fand ich am Anfang, hatte ich gehört, okay, das Ganze ist in Heilbronn. Da war ich nicht so stark davon begeistert als Wahlstuttgarterin. Und als ich mich dann aber mit dem Thema auseinandergesetzt habe und vor allem mit dem Lernmodell, das hinter der 4DTour Heilbronn steckt oder generell der 4DTour, habe ich gedacht, Mensch, das ist so eine coole Sache. Das ist genau das, was wir in Deutschland brauchen. Und es ist ein sehr aktueller Lernansatz, der in die heutige Zeit sehr, sehr gut passt. Und dementsprechend habe ich da bin ich seit 10 Monaten Head of Communication bei der 4DTour in Heilbronn. Und das habt ihr natürlich zum Anlass genommen, mit mir gemeinsam drüber zu sprechen.
Das ist vollkommen richtig. Erzähl doch mal, du erzählst, also ist im Endeffekt ist es ja eine Hochschule, wo ihr Entwickler, Programmierer am Ende ausbildet und fähig macht, in der Online-Welt unterwegs zu sein. Was ist denn das Besondere? In Berlin kann man ja auch in dem Bereich unterwegs sein und lernen.
Ja, also kann man überall auf der Welt, ne? Ich glaube, das ganz Besondere daran ist, dass unser Lernmodell sehr, sehr menschenzentriert ist, dass es nicht darum geht, einen bestimmten Stundenplan einzuhalten, bestimmte Dinge zu lernen, die auf einem Lehrplan stehen, sondern es geht darum, was möchte die Person eigentlich erreichen, was sind die persönlichen Ziele, welche Geschwindigkeit hat die. Und dass das Ganze dann eben auch noch Spaß machen soll. Das ist das Besondere daran. Und wir haben dann so eine Lernumgebung, die ist in meinen Augen schon sehr einzigartig. Im Endeffekt hat jeder Teilnehmer oder Teilnehmerin in diesem Programm seinen eigenen Lernplan, der so ein bisschen wie ein Videospiel aufgebaut ist. Das heißt, alle starten an dem gleichen Punkt und arbeiten an Projekten. Und das ist was ganz, ganz wichtig, dieses projektbasierte Lernen, weil es natürlich einfach auch der Arbeitsrealität später mal entspricht. Und durch projektbasiertes Lernen, also indem Projekte abgeschlossen werden, erhalten die Studierenden dann eben auch sogenannte Experience Points, mit denen verbessern sie sich jeweils, verbessern sie ihr Profil. Und damit werden sie dann können sie eben auch von Level zu Level aufsteigen. Also es wird so wie bei einem Videospiel in Leveln eben gemessen. Was das Besondere daran ist, es gibt keine Vorlesungen und es gibt keine Lehrer und es gibt keine Bücher. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie funktioniert das dann eigentlich? Was wir machen, ist unseren Studierenden ein Problem zur Verfügung zu stellen oder zu präsentieren und ihnen zu sagen, was ist eigentlich das Ziel und wie sie dahin kommen, dieses Problem zu lösen, das bleibt ihnen selbst überlassen. Und das funktioniert, indem man sehr viel online recherchiert, indem man googelt, indem man Videos anguckt, indem man sich eben so ein bisschen die theoretischen Grundlagen selbst beibringt. Es funktioniert aber vor allem auch deshalb, weil man in Kontakt mit anderen Menschen treten muss ab einem bestimmten Punkt, weil es eben immer so ist, dass du in einem Team Dinge einfach viel besser lösen kannst. Du kannst es kreativer lösen meistens und du bekommst vor allem sehr viele verschiedene Perspektiven und andere Blickwinkel manchmal auf ein Problem. Dementsprechend, das ist eben dieser Peer-Learning-Ansatz, der bei uns sehr, sehr stark im Mittelpunkt steht. Wenn es jetzt natürlich auch keine Lehrer gibt, stellt sich die nächste Frage, wie wird denn das eigentlich alles bewertet? Und das ist auch ganz interessant, weil im Endeffekt gibt es zwei Stufen einer Bewertung. Das erste ist eine maschinelle Bewertung. Also das kann man beim Programmieren ja sehr, sehr einfach sagen. Ist eine Syntax richtig oder ist sie falsch? Funktioniert ein Programm? Läuft es oder läuft es nicht? Das ist quasi das Automatische. Und die manuelle Bewertung, die funktioniert auch wieder in so einem Peer-Prozess. Das heißt, die Studierenden, die evaluieren sich gegenseitig. Und indem man sich gegenseitig einen Problemlösungsweg erklärt, wird man sich auch noch mal sicherer, was habe ich da eigentlich gemacht? Und man bekommt aber auch direkt Feedback, was man da eigentlich gemacht hat und ob man es vielleicht auch anders hätte machen können. Das heißt, dieser Peer-Learning-Ansatz, der sehr, sehr viel Interaktion mit anderen Menschen, mit Kommilitonen bedeutet, der ist hier wirklich im Fokus und führt eben auch dazu, dass es ein sehr geselliges Lernmodell ist.
Du hast gesagt, es ist wie so ein Videospiel aufgebaut bei euch, wie man von Level zu Level kommt. Ich kann ja beim Videospiel, wenn ich Game Over bin, auch nochmal das Level von vorne anfangen. Ist es bei euch auch möglich? Also ich baue ein Programm, funktioniert nicht, bekomme dann halt mein Feedback, tausche mich mit Kommilitonen aus. Kann ich es nochmal neu bauen oder ist dann einmal verhauen, verhauen?
Auf jeden Fall nochmal neu bauen. Also guck dir die Arbeitsrealität an. Wenn du da irgendwie einen Fehler machst oder in eine Sackgasse reinkommst, dann kannst du ja auch oft nochmal einen neuen Ansatz probieren und gucken, wie du es anders machen kannst. Also das ist auf jeden Fall auch mit dabei, dass man Projekte wiederholen kann. Und das ist auch ganz arg wichtig. Also ich meine, wenn du Fehler machst, wenn du scheiterst, das ist so ein wichtiger Prozess und das ist eigentlich total schade, dass dieser Prozess wirklich in den traditionellen Bildungsmodellen gar nicht so stark gelebt wird. Wenn man sich anguckt, in den Kreisen, in denen wir meistens unterwegs sind, da gibt es ja auch so Fuck-up-Nights und sowas. So die Leute, die haben gemerkt, es ist total wichtig, darüber zu reden, wenn man Fehler macht. Und das aber auch zu feiern, dass man Fehler macht, weil es ist eine gute Sache, du wirst dadurch besser, du wirst persönlich besser.
Henning, vielleicht mal auch in deine Richtung gefragt. Ich höre da viel raus, dass die Idee dahinter ist, sehr eigenverantwortlich zu arbeiten, mal übertragen auf deine und unsere Arbeitswelt. Was sind da so deine Erfahrungen oder was sind deine Ideen, die du gerade dazu hast?
Ja, ich muss zugeben, ich habe am Wochenende doch bei der einen oder anderen Flasche Wein mit einer Freundin gesprochen, die gerade Referendarin ist. Und deswegen möchte ich kurz nochmal ein anderes Thema dazu nochmal erwähnen oder erzählen. Und da haben wir halt auch darüber diskutiert, weil ich jetzt nicht so derjenige bin, der sehr, sehr happy war in der Schulzeit zum Beispiel. Weil da war es ja selten so, wie Sophie das jetzt, sag ich mal, geschildert hat, dass man ein Problem hat und man sucht eine Lösung und wie man diese Lösung findet, so habe ich das jetzt verstanden, berichtige mich bitte, Sophie. Das ist erstmal egal, sondern man guckt relativ ja, flexibel nach einer Lösung und das kann im Team entstehen, kann auch nicht im Team entstehen und es wirkt halt sehr agil und nicht so starr, sag ich mal, wie ich das Schulsystem für mich interpretiert habe und wie ich mich da auch zurechtgefunden habe. Und genau, die Quintessenz war eigentlich von dem sehr, sehr langen Gespräch, was wir hatten, dass sie natürlich den Standpunkt hatte, was ja auch nicht ganz falsch ist, dass man auch lernt zu lernen in der Schule beispielsweise. Aber da bin ich zum Beispiel der Auffassung, dass so diese Strukturen in der Schule teilweise für mich nicht so die richtigen waren, weil ich da selber gar nicht so die Eigenverantwortung bei mir gesehen habe, sondern das gemacht habe, weil das halt gesagt wurde. Dementsprechend finde ich diesen Ansatz, dass man halt sagt, okay, es gibt irgendwie nicht vorgegeben, wie man zur Lösung kommt, sondern es gibt halt unterschiedliche Wege. Sehr, sehr spannend und auch spannend für den eigenen Beruf. Also auch dieses eigenverantwortliche Arbeiten dann ja, macht mir deutlich mehr Spaß als früher in der Schulzeit. Ne? Also jeder, der mich kennt zur Schulzeit, der hätte nie gedacht, glaube ich, dass ich das tue, was ich heute tue.
Ja, wenn du dir halt auch anguckst, wie ist so ein klassisches Schulmodell aufgebaut oder beziehungsweise wo kommt es eigentlich historisch gesehen her, dann ist es irgendwie aufgebaut worden in einer Zeit, wo Gelehrte sehr wichtig waren und wo es darum ging, dass man bestimmtes Wissen verinnerlicht und auswendig lernt. Und das spielt heutzutage einfach überhaupt gar keine Rolle mehr. Weil auswendig lernen dich einfach nicht weiterbringt, weil alle Informationen, die du haben willst, kannst du ja irgendwie im Internet finden. Die Informationen, die man auswendig lernt, die sind ja auch sehr, sehr schnell überholt manchmal. Das heißt, eigentlich ist das Wichtigste, dass man lernt, nicht die richtigen Informationen zu finden. Und was sind richtige Informationen? Das sind die, also quasi man muss herausfinden, was sind vertrauenswürdige Quellen, auch dass ich die Fähigkeit besitze zu unterscheiden, was ist Fake News und was sind echte News. Dann, was sind relevante Quellen? Welche Quellen bringen mich wirklich weiter und welche sind einfach nur irgendwie eine große Blase und bla 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 bla. Und dann glaube ich aber auch, ist es wichtig, dass man eben immer wieder auch weiß, wen man fragen kann, wenn man wirklich einen Experten braucht oder eine Expertin. Und das ist, glaube ich, heutzutage, also wir müssen wegkommen von diesem, wir lernen Dinge in der Schule oder wir lernen Informationen, sondern wir müssen hin zu dem Bereich, wir erlernen Fähigkeiten.
Stimme ich dir vollkommen zu. Aber jetzt mal an euch beide und auch mal an die Gruppe konkret Hand aufs Herz. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann hat man ja ein Stück weit Selbstreflexion und guckt, okay, wie kann ich dieses Thema angehen? Ab wann, jetzt mal an Henning und an Sophie, an euch zuerst gefragt, aber gerne auch an die Runde und wer will, hebt die Hand. Ab wann habt ihr denn selbst in eurem Leben verstanden, das, was Henning eben auch meinte, ja, ich habe in der Schule halt gelernt, weil halt da eine Klausur oder eine Prüfung vor mir stand. Also musste ich dafür lernen, hab ich gemacht, dann kam die Klausur, ich habe eine Note bekommen, weiter ging es. Ab wann habt ihr selbst für euch verstanden, dass eigentlich dieser Weg des Lernens überhaupt nicht der ist, der euch später im Leben weiterbringen wird?
Das würde ich sagen, habe ich irgendwie im Studium. Also ich habe nach der Schule eine Ausbildung gemacht, weil ich auch nicht wusste oder nicht so wirklich wusste, was ich machen möchte. Habe dann diese Ausbildung gemacht, die war auch irgendwie ganz okay, aber ich habe mich da halt echt nicht wieder drin gefunden. Habe dann noch eine andere Ausbildung gemacht. Also habe die abgeschlossen, habe dann noch eine andere Ausbildung gemacht. Da habe ich dann gemerkt, okay, das Thema macht mir irgendwie Spaß. Und ich brenne irgendwie für dieses Thema, habe dann studiert und da habe ich eigentlich gemerkt im Studium, dass ich innerhalb eines, sag ich mal, Interessengebietes so eine Eigenmotivation gefunden habe. Und über das Interessengebiet, in dem Fall war das ja Design, habe ich dann wiederum nach der Selbstständigkeit gemerkt, okay, eigentlich darauf, wo ich Bock habe, ist irgendwie Leuten irgendwie Möglichkeiten zu schaffen, dass die sich wieder frei entfalten können. Also habe ich irgendwie über so eine Entwicklung von unterschiedlichen Stufen, das würde ich sagen, mit Mitte 20 erst so richtig gecheckt, wohin ich will, was ich überhaupt lernen muss. Und das ist halt auch ein Thema, lebenslanges Lernen. Also man lernt ja ganz neue Themen. Sicherlich die Basics so irgendwie schon ganz, ganz früh. Und auch das soziale Umfeld, glaube ich, bringt einem viel bei und auch der Freundeskreis, alles, was dazugehört. Bei mir war das so Mitte 20, würde ich sagen, und hört natürlich jetzt auch nicht auf, weil man natürlich immer wieder neue Themen hat, um zu schauen, wie man damit umgeht. Ne? Ob das jetzt Corona ist, ist ja auch ein neues Learning für jeden Einzelnen von uns. Wie gehe ich mit solchen Themen um? Ist es für mich so, dass ich ganz lange lost war, ehrlich gesagt, bis Anfang Mitte 20, und auch nicht so, ja, auch nicht jetzt so viel in der Aufgabe oder in der Ausbildung oder in dem Beruf gesehen habe, den ich da ausgeübt habe. Das habe ich halt gemacht, ja, weil man es halt macht.
Ja,
Ich glaube,
Sophie,
da wie,
vielleicht
ja.
kannst du in einem Satz sagen, Henning sagt Mitte 20, dem würde ich mich auch anschließen. Wir haben zwei Meldungen aus dem Publikum. Sag doch mal in einem Satz so, wann bei dir der Knackpunkt war, mit welchem Alter.
Oh, ich weiß nicht, ob ich es in einen Satz packen kann, aber es war noch mal später. Ich habe ein duales Studium gemacht und das war sehr gut, weil da der Ansatz Learning by Doing ist. Da lernt man sehr viel. Trotzdem habe ich in den theoretischen Parts immer sehr viele Modelle gelernt und Zeug auswendig gelernt, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Die habe ich dann erst verstanden, als ich es tatsächlich in meinem Berufsleben dann anwenden musste. Und das war die eine Sache. Und die andere Sache war, ich habe also duales Studium cool, alles cool, weil man direkt Dinge lernt. Aber ich habe bei diesem Studium zum Beispiel auch nie gelernt, Dinge zu hinterfragen. Und das bringt einen ja auch total weiter, dass man eben sehr, sehr kritisch an Dinge rangeht. Und das kam tatsächlich erst sehr viel später mit dem Masterstudium dann. Genau. War kein
Wahnsinn.
Einersatz, sorry.
Ja, alles gut, alles gut. Ich hole mal Verena auf die Bühne mit dazu und Henning, dich sehe ich auch. Danach kommst du gerne auch mit nach oben. Und solange die Verena noch ihr Mikrofon anmacht, nach oben, in Vorbereitung auf den Termin heute hatte die Sophie einen Artikel rumgeschickt. Es gibt von der Brand 1 eine Ausgabe, die heißt Lernen, Lernen, so 150 Seiten verschiedene Artikel. Und in dem Leitartikel wird beschrieben, dass bevor wir in die Schule kommen, sich eigentlich die Lernmuster bei uns im Gehirn schon festigen und wir gelernt haben zu lernen. Witzig, dass wir drei alle gerade beschreiben, dass wir so mit Mitte, Ende 20 verstanden haben, was eigentlich für uns lebenslanges Lernen oder wie Lernstrukturen eigentlich sein sollten. Das nur mal als Input dazu. Und Verena, schön, dass du hier oben auf der Bühne mit bist. Gib
Ja,
uns
hallo
mal deinen Input.
Verena. Hallo Sophie. Ich habe mir versprochen, ich bin dabei. Ja, ich habe natürlich, also lebenslanges Lernen, ich finde es ein ganz spannendes Thema. Und jetzt hattet ihr ja gerade gefragt, wann man das verstanden hat. Also ich bin 48, also ich würde sagen, man erarbeitet das im Beruf und so weiter. Ich bin noch eine ganz andere Generation. Deswegen ist interessant, dass ihr das vom Alter natürlich fragt. Aber mein Sohn ist in der Grundschule. Und da ist es heute noch so, ne, dass die auf auswendig lernen gedrillt werden und ganz viele dieser alten Schulmodelle auch immer noch sehr antiquiert funktionieren und es erst jetzt erste Ansätze gibt, zu sagen, Kinder sollen sich das erarbeiten oder hier in Berlin die internationalen Schulen, ne, die sind schon sehr, dass die Kinder Experimente machen und so weiter. Und da sind wir einfach total rückschrittlich. Und deswegen finde ich dieses Konzept von der Fortitur halt sensationell, dass man sich Dinge erarbeitet, weil ich glaube, das ist wie mit Fehlern machen. Wenn man das selber mal ne, an Grenzen gestoßen ist oder denkt, oh Mist, wie löse ich das eigentlich? Und dann bleibt es auch sitzen. Dann hat man das sozusagen intus und muss das nicht auswendig lernen. Und wenn ich darüber nachdenke, wie das bei mir im Studium war, ich habe BWL studiert, das war pures Auswendiglernen und das war die Hölle. Also und insofern glaube ich, ist Deutschland da insgesamt sehr, sehr rückschrittlich und das fängt schon in der Grundschule an. Vielleicht kurzer Input von der Seite, wenn man das Ganze mal mit Deutschland betrachtet. Erstmal danke, Verena.
Sehr gerne.
aber wenn man das Ganze auf Deutschland-Ebene mal betrachtet, ich glaube, die Deutschen, die sind sich dessen auch bewusst und wissen auch, dass es da einiges zu ändern gibt. Es gibt eine ganz spannende Studie von McKinsey, die ist jetzt schon, die ist jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre alt. Da geht es um Future Skills. Ich habe in meinem Profil hier den Link zu der Studie reingehauen. Wen das interessiert, kann da gerne mal nachschauen. Das ist echt spannend.
Cool, danke, nehmen wir mit. Verena, dann vielen Dank für deinen Input. Wir haben den Henning jetzt mal noch mit nach oben geholt. Und Verena, ich würde dich mal wieder zurückpacken.
Ja, super. Vielen Dank erstmal an euch drei für den coolen Input. Ihr hattet ja auch immer gefragt nach dem Alter, wann kam das mit diesem lebenslangen Lernen, wann begreift man das? Und ich hatte das so, ich war in der Realschule und mit 17 war ich dann fertig und ich habe für mich irgendwie gesagt, nee, Schule ist irgendwie nicht mehr das, was ich möchte und was ich brauche und ich muss irgendwas Praktisches machen und ich will jetzt eine Ausbildung machen, hab dann meine Ausbildung begonnen als Zahntechniker, habe dann auch noch jahrelang in dem Beruf noch gearbeitet, bis ich dann erst für mich so Anfang 20, Mitte 20 die Erkenntnis gezogen habe, nee, das kann es auch nicht sein. Und habe dann nochmal über so eine Immaturenprüfung die Hochschulreife nachgeholt und habe dann nochmal angefangen zu studieren, also auch dann relativ spät nochmal. Aber das ist auch, glaube ich, so ein großer Punkt, den wir einfach haben, dieses nicht geradlinige unterwegs sein, sondern auch mal ja, sich ausprobieren können und nochmal immer die Chance haben, nochmal von vorne zu beginnen. Und das war einfach so in der Generation von meinen Eltern, als ich meinen Eltern das damals erzählt habe, einfach überhaupt nicht präsent, dass man sowas überhaupt machen könnte. Und ich finde, da machen wir in Deutschland schon einen Riesenschritt, dass man gar nicht mehr so gefestigt diese Abitur und Studium und Beruf und dann musst du bis zu deinem Rentenalter in diesem Beruf dann auch arbeiten.
Ja, habe ich. Also teils, teils. Ne? Ich glaube, wenn wir so in den Kreisen wahrscheinlich, Henning, wo du und ich unterwegs sind, dann merken wir, dass es sehr offen ist. Aber es gibt, glaube ich, auch, also ein Beispiel, ich gehe an Schulen, um mit Kids zusammen aus Unternehmersicht mal so Assessment Center zu beleuchten und die halt fit zu machen, dass wenn sie sich später für einen Beruf bewerben, dass sie halt das einfach schon einmal durchgespielt haben und verstehen, was so ein Assessment Center von denen will. Und ich werbe immer dafür, sich auch damit zu beschäftigen, zu überlegen, dass man selbstständig wird oder dass man ein Unternehmen gründet. Und das ist da zum Beispiel sehr interessant, wie groß der Widerstand ist, weil einfach die Gesellschaft, die Familie, die Schule überhaupt nicht offen dafür ist. Also dieses Konzept, es wird überhaupt nicht berücksichtigt. Aber lass uns zurückgehen zum lebenslangen Lernen. Danke dir, Henning, für den Input. Ich habe gesehen, die Gabi hat auch ihre Hand gehoben. Gabi, komm mit auf die Bühne und gib uns deinen Input zu dem Thema.
So, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert.
Jawohl.
I'm the newbie. Super, ihr könnt mich hören, offensichtlich.
Jawohl. Hi, Gabi.
Hi, ihr drei. Super spannende Session. Vielen Dank dafür. Was ich mit beitragen möchte, ist einmal aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich die These vertrete, lebenslanges Lernen basiert auch auf einer bei mir mindestens mehrfachen Transformation so dieses eigenen Lernens. Ich habe in Summe vier Ausbildungen, bin auch wie Verena 48 Jahre alt, also da ist einfach ein bisschen was passiert. Und ich sage heute auch, ich möchte auf das geführte Lernen in vielerlei Hinsicht, ob es im Studium war oder später auch nochmal die Weiterbildung zum Marketingmanager, gar nicht so wirklich verzichten. Habe aber, vor allem seit ich als Führungskraft auch unterwegs bin, sehr viel mehr in dieses autodidaktische Lernen tatsächlich investiert, weil ich dann für mich selber den Anspruch hatte, als Führungskraft auch als Vorreiter unterwegs zu sein und dann einfach sehr schnell gespürt habe, okay, da wird es jetzt einfach dünner mit der Luft an Menschen oder Literatur, whatever, wo ich mir was rausziehen kann. Von daher glaube ich, das transformiert sich auch also im Laufe des Lebens. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, bei all den Gesprächen über Schule, Ausbildung, es muss alles digitaler werden, kommt mir tatsächlich der Aspekt ein wenig zu kurz, wie bringen wir denn die jungen Leute dazu hin, dass sie tatsächlich auch in der Lage sind, autodidaktisch zu lernen? Wie können wir ihnen die Strukturen, die man sich selber auferlegen muss, damit es funktioniert oder damit es erfolgreich ist, wie können wir ihnen das mitgeben? Weil das eine ist, wir sagen, die jungen Leute müssen irgendwie selbstständiger werden. Auf der anderen Seite ist in unserer deutschen Gesellschaft auch so dieses Helikoptersein und Kinder werden sehr viel später selbstständig, als ich das beispielsweise für mich selber behaupten kann. Das steht für mich ein Stück weit in einer Diskrepanz und daraus resultiert meine Fragestellung, was kann ich tun, um meine eigene Transformation im Lernen jemanden mit auf den Weg zu geben und gleichzeitig einem jungen Menschen auch sicherzustellen, dass er die Chance hat, sich die Strukturen für autodidaktisches Lernen auch anzueignen.
Coole Frage, danke Gabi. Sophie, darf ich mal an dich rüberspielen? Was würdest du Gabi antworten?
Klar, auf jeden Fall. Danke, Gabi. Ich finde es eine sehr, sehr gute Frage, weil sie zielt ja auch sehr darauf ab, dass im Grunde eben diese Skills und da gehört Organisation auch mit dazu, im Vordergrund eben stehen sollten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man jungen Menschen auch mitgibt, wie man sich organisieren und strukturieren kann. Ich glaube aber, das Allerwichtigste, was man denen mitgeben sollte, ist Verantwortung und vor allem Eigenverantwortung. Also ich habe es vorhin ja schon mal kurz gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du an ein Ziel kommst, nämlich du erklärst den Weg dahin oder du sagst einfach nur das Ziel und die Person findet dann den Weg selbst raus. Und ich glaube, das ist das, wo die Menschen selber am meisten Erkenntnisse daraus ziehen und dadurch eben auch selbstbewusster werden und im Grunde dadurch ja auch ein bisschen resistenter. Genau. Jetzt bist du leider in der Audience wieder unten und kannst gar nicht darauf antworten. Kannst du noch mal hochkommen?
Wir holen mal Gabi noch mal nach oben, laden sie ein, dann kann sie noch darauf antworten. Genau.
Ah, super, da war ich irgendwie beim Muten zu schnell. Ja, also ich finde, dass du recht hast. Ich glaube auch, dass dieses Übergeben von Verantwortung der richtige Weg ist. Was mir in meinem eigenen Berufsleben hin und wieder auffällt oder wo ich selber auch gerade bei vielen jungen Kollegen viel drüber nachdenke, ist bei denjenigen, was tue ich denn bei den Kollegen, die die Verantwortung nicht nehmen? Lässt man die dann einfach da stehen und sagt, okay, es hat halt nicht jeder begriffen, dass lebenslanges Lernen wichtig ist? Kann man machen, ist aber im Sinne einer Teambuilding-Thematik, damit ich beispielsweise mit meinen Marketing-Aktivitäten gut vorankomme, mein Unternehmen entsprechend voranbringe, brauche ich ja alle, die da in dem Marketingstall, salopp ausgedrückt, mit drin sind. Und ja, das soll einfach so ein bisschen die Diskrepanz beschreiben, die ich da aktuell habe. Inhaltlich sage ich, ja, du hast recht, jemandem die Verantwortung zu geben und zu sagen, finde mal den Weg und ich coach dich auf dem Weg, wenn du das möchtest. Das, glaube ich, ist ein cooler Ansatz.
Genau. Und ich glaube, Henning und Tobias, die haben, Tobi, die beiden sind ja auch Geschäftsführer, haben da große Teams. Ich glaube, ihr könnt da echt auch wertvolle Beiträge leisten.
Was mich jetzt mal interessieren würde, Gabi, du bist, das haben den Vögelchen auf jeden Fall gezwitschert, bist ja auch bei Sophie quasi auf der Hochschule, oder?
Nein, bin ich nicht. Ich bin mit Sophie gut verbunden, einfach durch den Marketing-Club und finde die Sachen, sorry, die sie so tut, hochspannend.
Und dann habe ich es verwechselt.
Programmieren wäre auch nochmal eine geile Geschichte, Sophie.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, dass das auch, also ich würde mir ja wünschen, dass man das in der Schule schon lernt. Da gibt es ja auch diverse Diskussionen, glaube ich, weil es ja so ein Thema ist, womit man dann irgendwie bei Null teilweise ja anfängt, irgendwie, wenn man älter ist, wäre es auf jeden Fall ein Thema, was ich auch sehr, sehr spannend finden würde. Ich sehe gerade, wir haben noch eine Wortmeldung. Der Edmund Gröpel, Tobi, wollen wir ihn noch hinzufügen, so 3 Minuten vorher?
Unbedingt, sehr gerne.
Hallo Edmund. Hallo zusammen, richtig spannendes Thema. Und ich habe auch das Gefühl, jeder von uns hat da so seine eigene persönliche Sicht. Ich habe da so gehört, dass mit dem lebenslangen Lernen, das entwickelt sich dann im Laufe des Studiums oder später im Berufsleben. Ich habe das ganz anders kennengelernt. Bei mir fing das irgendwie in der Schule an. Also ich hatte irgendwie Lehrer oder das Glück, Lehrer zu haben. Die haben einfach gezeigt, dass es richtig interessante, spannende Sachen gibt. Und die haben einen neugierig gemacht, rauszufinden, was hinter irgendwelchen vermeintlich komplizierten Dingen steckt, die man erstmal nicht verstanden hat, aber wo man Interesse hat, sich mit zu beschäftigen. Also ein Chemielehrer, der einen motiviert hat, nachmittags in die Schule zu kommen und die Versuche mal selber aufzubauen und durchzuführen. Oder ein Sozialkundelehrer, der gesagt hat, bringt doch mal die Zeitung, die euer Papa zu Hause auf dem Tisch liegen hat, in die Schule mit. Und dann gucken wir uns die mal zusammen an und schauen, was im Laufe eines Tages zu den verschiedenen Themen in den unterschiedlichen Zeitungen berichtet wird. Und da war kein Stoff vorgegeben, wir haben das selbst rausgefunden. Und das war so die Neugierde und den Spaß am Lernen, den habe ich vermittelt bekommen und das ist halt nicht weggegangen. Also von daher vielleicht auch eine Sache, wie fängt das in der Schule an? Und vielleicht mal an euch, ich habe jetzt aus Neugierde mal alle Profile durchgeschaut. Lehrer haben wir gar nicht in der Runde, dabei ist das doch ein total wichtiges Thema, was wir hier gerade besprechen.
Absolut, das stimmt. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich einen guten Lehrer-Background habe. Also mein Papa ist Lehrer, mein Bruder ist Lehrer. Das heißt, ich bin auf jeden Fall im Umfeld, sag ich mal, aufgewachsen und habe natürlich auch viel mitbekommen und finde das auch durchaus spannend. Für uns war jetzt, auch wenn wir natürlich über die Schule, ich stimme dir zu, da fängt es natürlich an. Bei mir war es zum Beispiel aber so, dass ich viel gelernt habe, wo ich einfach keinen Sinn für mich gesehen habe und somit auch nicht so wirklich motiviert war und mich so durchgeschleppt habe. Du hast jetzt ja von Beispielen genannt, die ja durchaus so die Neugier wecken. Und das hat natürlich auch immer was damit zu tun, absolut, welche Lehrkräfte man hat. Aber dementsprechend ja, muss man, glaube ich, auch abwägen, welche Schulen hat man oder wo geht man zur Schule. Da fängt das natürlich schon an. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie Schulen irgendwie bewertet werden oder nicht bewertet werden, welche Einblicke man hat. Also wenn man jetzt mal überlegt, wenn ich ins Restaurant gehe oder andere oder beim Arbeitgeber mich bewerbe, habe ich eine Möglichkeit, über Kununu, über Yelp, mir wirklich transparent Meinung anzuhören. Das gibt es sicherlich. Oder Frage in die Runde, vielleicht Edmund, kannst du da auch mehr zu sagen? Würde mich das interessieren, ob es das eigentlich auch für Schulen gibt, in dem Sinne, dass es so eine Art Bewertungssysteme gibt und Erfahrungswerte, wo Schülerinnen und Schüler die Schule bewerten und auch vielleicht sogar tatsächlich auch Kommentare dazu ablassen können, wie jetzt bei Unternehmen oder auch bei Hochschulen ist es ja auch möglich oder bei Restaurants.
Also ich denke, die Auswahl der Schulen spielt noch schon eine große Rolle. Und ich habe inzwischen zwei erwachsene Kinder. Und als sie in die Schule gekommen sind, Grundschule, Gymnasium und so, haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, eine Schule rauszufinden, wo wir ein gutes Gefühl hatten, dass da die richtigen Lehrkräfte sind. Also das sind nicht alle super toll, aber da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so Erlebnisse hat, dass Lernen etwas Tolles ist, ist einfach größer, als wenn man irgendwo hingeht, wo ja, vielleicht eine große Unzufriedenheit herrscht oder wo vielleicht ein besonderer Druck ist, weil da besonders viele Schüler sind. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, dann auch nach den Schulen zu schauen und nicht einfach zu sagen, wir nehmen irgendeine. Und manchmal ist es sogar die Wahl des Wohnorts, wenn man sagt, also hier ist zwar die Miete günstig, aber die Schulen sind nicht so toll. Und wenn ich woanders hingehe, habe ich andere Schulen. Also auch einfach sich die Sachen aussuchen im Leben und nicht dem Zufall überlassen.
Absolut. Wie habt ihr das ausgewählt? Also, wenn ihr jetzt erwachsen sind, dann ist es ja schon eine Weile her. Habt ihr da Leute befragt oder
Also
wie seid ihr da vorgegangen?
genau, wir haben als junge Erwachsene nach dem Studium irgendwie eine kleine Wohnung gehabt und wollten eine etwas größere haben. Und dann sagt ja jeder, ja, wie viel Quadratmeter und was kostet das und ist da eine Straßenbahn und so. Wir haben gesagt, was ist das für ein Wohnviertel? Was ist das für ein Einzugsgebiet? Was sind das für Schulen, die dort sind? Was sind da für Menschen, die da unterwegs sind? Weil das Lernen hängt ja nicht nur jetzt allein an diesen Lehrern ab, sondern auch vielleicht an den Mitschülern und dergleichen. Also wir haben uns mit diesem Umziehen mit kleinen Kindern in ein entsprechendes Wohngebiet, haben wir gesagt, das sind Voraussetzungen, die es den Kindern erleichtern, dort Fuß zu fassen. Also man kann da nicht gegen den Strom schwimmen, wenn die Lehrer keine Lust haben, die anderen Schüler haben auch keine Lust, dann irgendwie einen motivierten Sohn oder Tochter zu haben.
Ja, voll. Es klingt total spannend und auch total sinnvoll, wie ihr das gemacht habt. Ich habe gerade auch überlegt, bildungsnah, Edmund, ich würde einfach aufgrund deines Fotos von dem, was du erzählst, dich genauso also, in die Kategorie mit einstufen, dass ihr die Möglichkeit habt, euch das mit aussuchen zu können. Schwierig wird es ja gerade bei bildungsfernen Familien. Also wie kriege ich auch in der Breite der Gesellschaft und auch gerade in sozial prekäreren Familien die Möglichkeit hin, dieses Mindset zu haben und den Kindern die Möglichkeit zu bieten, genau schulisch diesen Weg gehen zu können, auf einer guten Schule mit guten Lehrkräften. Ne? Im besten Fall braucht es die Auswahl an der Schule gar nicht, weil das Schulsystem so gebaut ist, dass es in allen Bereichen gute Konzepte gibt, die von guten Lehrkräften umgesetzt werden. Das ist ja so das Wunschdenken, wo wir vielleicht auch alle mal hinwollen.
Ja, es wäre traumhaft, wenn das für alle zur Verfügung stehen würde, aber ich glaube, die Unterschiede sind immer da. Aber ich kann immer aussuchen zwischen etwas besser und etwas schlechter. Das kann ich machen, wenn ich ein Auto kaufe, das kann ich machen, wenn ich ein Fahrrad kaufe. Ich finde aber, man sollte es auch machen, wenn man sich seine Schule oder sein soziales Umfeld aussucht.
Da würde ich tatsächlich gerne was ergänzen wollen und ich weiß, wir sind schon voll über der Zeit, aber ich finde das einen ganz, ganz wertvollen Beitrag. Wenn es speziell darum geht, nach der Schule den weiteren Ausbildungsweg zu gehen, da ist es natürlich dann immer sehr, sehr stark davon abhängig, was habe ich eigentlich für Schulnoten. Die Schulnoten sind dann wieder davon abhängig, wie bin ich in diesem Teil meines Lebens gewesen. Und man verändert sich ja auch persönlich in manchen Teilen. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass es eben auch andere Angebote gibt, wo es nicht von einem Abschluss abhängig ist, sondern wo es beispielsweise motivationsabhängig ist. Und ja, das ist quasi unser Ansatz, wenn wir Studierende aussuchen, dann ist es vollkommen egal, woher die kommen, was für einen sozioökonomischen Hintergrund die haben, was für Noten, was für einen Abschluss, sondern da geht es wirklich darum, habt ihr die Veranlagung, habt ihr die Fähigkeit, habt ihr wirklich Bock drauf? Genau.
Cool, danke dir, Sophie. Mit Blick auf die Zeit, wir haben noch ein paar Wortmeldungen, würde ich gerne vorschlagen, alle die, die ihre Mittagspause jetzt beginnen oder sie mit uns gemacht haben, Dankeschön fürs Dabeisein bei der 5. Runde von Fisch und Döner. Wir lassen den Raum noch offen, dass wir noch die Wortmeldung noch mit diskutieren können. Ich hoffe, Henning und Sophie, ihr habt noch ein paar Minuten Zeit mitgebracht. Und ich gebe einen kurzen Ausblick. Jede Woche Donnerstag von 12 bis 12.30 Uhr ist Fisch und Döner Zeit. Und in der nächsten Woche haben wir Philipp Utschig von One Football dabei und wir reden über die Digitalisierung im Sport. Also ein ganz anderes Thema als Thema lebenslanges Lernen, aber auch ein super spannendes Thema. Kommt gern wieder mit dazu. Guckt auf LinkedIn euch um. Da posten wir auch, wann, wie, wo es weitergeht und wer unsere Gäste sind. Danke für heute. Und jetzt würde ich noch die beiden Personen mit auf die Bühne holen. Judith und Verena haben sich gemeldet, dass wir hierzu noch weiter diskutieren können. Und der Rest fühlt euch frei zu bleiben oder verlasst der Rest uns.
Jawohl. Verena ist wieder
on super, stage. Super, danke. Ja, I'm on stage. Ja, ich wollte nur nochmal, ich fand das ein paar sehr wertvolle Beiträge gerade, aber es führt natürlich immer wieder darauf zurück, wie du die Kinder motivierst, also schon wirklich im Grundschulalter, da selbsttätig zu arbeiten. Und ich finde, Corona zeigt das jetzt auch wieder ganz typisch, also A, dieses soziale Gefälle, wie jetzt hier wir Prenzlauer Bergeltern unsere Kinder super unterstützen können, aber auch wie hilflos teilweise Lehrkräfte sind, um eben genau das, was hier der eine gerade gesagt hat, ne, sucht in der Zeitung oder guckt, was ist ein Klappentext oder was weiß ich, also so dieses zu motivieren und jetzt durch diesen Digital, da wird drüber geschickt, macht diese Aufgaben, Seite 48 bis 63 so gefühlt. Und da wird diese Freude an Lernen jetzt schon im Grundschulalter irgendwie verdorben. Und klar liegt es immer auch in der Eigenverantwortung oder ich kann gucken, wo ich wohne, auf welche Schule ich gehe. Viele Leute haben diese Flexibilität eben nicht und sind darauf angewiesen, dass das in diesem Alter zumindest noch so anfängt, dass das motivierende Lehrkräfte sind. Und jetzt für die 42 ist es natürlich super, wenn ich mich dafür interessiere, kein Abschluss ist nötig und so weiter, gibt es echte Chancen. Und das würde ich mir tatsächlich für jegliche Schulform wünschen, weil aus meiner Sicht glaube ich da ganz fest daran, dass das die Zukunft ist.
Vielen Dank, Verena. Dann würde ich noch Judith zu Wort kommen lassen und dann würde ich aber auch mit den Beiträgen... Ja,
und euch eine schöne Mittagspause und vielen Dank.
Genau.
Danke, Verena.
Dankeschön, danke dir auch. Judith, was ist dein Beitrag?
Ja, hallo. Ich freue mich, die Verena hier zu treffen. Wir kennen uns aus Mainz. Grüß dich. Ganz kurzes Abfall. Ich wollte nur sagen, ich habe es nicht von ganz von Anfang gehört. Insofern, wenn ich jetzt dopple, grätscht mich einfach ab. Meines Erachtens ist total wichtig auch der Umgang mit dem Scheitern. Also wenn ich mir heutzutage angucke, wie das bei uns in Deutschland aufgenommen wird, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, eine erste Insolvenz hatte, oder das ist ja schon dann wirklich dramatisch, aber wir gehen mit dem Scheitern so schlecht um, statt das wirklich als Erfahrung zu sehen. Und das geht ja bis runter in die Schule. Ich habe selbst zwei schulpflichtige Kinder, wenn ich mir angucke, dieses Rot, was die Lehrer machen, alles, also die gehen da raus und kriegen im Grunde immer nur unter die Nase gebunden, was sie alles schlecht gemacht haben und wo der Fehler ist. Und man müsste wirklich mit Scheitern bei uns in der Gesellschaft deutlich anders umgehen. Ich glaube, es machen andere Länder besser. Aber das ist meines Erachtens wirklich auch was, wo man seine Kinder unterstützen kann und ihnen da wirklich einen anderen Umgang mit vermitteln versuchen, ja. Dass eben jede Erfahrung einen weiterbringt, ja. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das war meine Idee dazu, ja.
Ja, vielen Dank für den Beitrag. Es gab unsere erste Folge bei Fisch und Döner, hat sich um Fehler und Fehlerkultur gedreht, okay. Wo wir genau dieses Thema besprochen haben, ist jetzt auch schon ein paar super. Wochen her. Aber es ist einfach, glaube ich, ein Dauerbrenner und vielleicht nehmen wir das Thema Scheitern auch nochmal in den nächsten Wochen mit auf, um zusammen hier mit allen, die Lust haben, darüber zu diskutieren. Danke dir für diesen Beitrag. Euch allen
ja,
eine gute Restmittagspause oder einen guten Start da rein. Und Sophie, an dich dickes Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast und dein Wissen mit uns geteilt hast, deine Ansichten.
Sehr gerne. Danke für die Einladung und schöne Mittagspause an alle.